Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast. Rainer Zittelmann ist mir gleich zugeschaltet. Er ist, wie wir viele von Ihnen, glaube ich, wissen, Historiker, Soziologe, wahnsinnig erfolgreicher Buchautor. 32 hat er geschrieben, er hat zweimal promoviert, er steht viel auf Bühnen, ist gefragter Redner und Ratgeber. Sein aktuelles Buch heißt Zero Sum Mindset. Es geht um die Nullsummenfalle und um Nullsummendenken. Also die Reichen werden reicher, weil die Armen drunter leiden, platt gesagt. Und da reden wir jetzt gleich drüber, was daran stimmt und nicht stimmt, warum es so gefährlich ist, auch was es mit Geschäftsführern im Mittelstand macht und natürlich auch mit der Politik, die Reform vielleicht anders angeht, als wären sie nicht von diesem Nullsummendenken und dieser Nullsummenfalle, betroffen. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Rainer Zittelmann. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ihr Buch heißt Zero Sum Mindset, die Nullsummenfalle, glaube ich, kann man es ganz gut auf Deutsch darstellen. Ich fange mal so an, was ist denn die Nullsummenfalle?
Am besten im Gedicht auszudrücken.
Entschuldigung, ich wollte den Anfang anders machen, das habe ich mich selbst gerade verbockt.
Okay,
deswegen war ich so am Stottern. Gut, Begrüßung haben wir, fangen neu an. Herr Zittelmann, wie wurde Elon Musk der reichste Mensch der Welt? Und Sie ahnen, warum ich das frage, wer musste darunter leiden?
Da muss dann gar niemand drunter leiden, ja. Vielleicht Hersteller von Autos, die nicht mehr so State of the Art waren und Leute, die dann lieber einen Tesla gekauft haben. Aber beim Ernst, der Musk ist dadurch reich geworden, dass er Werte für anders geschaffen hat. PayPal, was ja viele Menschen benutzen, das war der Anfang bei ihm, wo er zunächst mal reich geworden ist. Dann hat er weitergemacht mit Firmen wie Tesla, jetzt SpaceX. Und ja, das ist die Weise, wie er reich geworden ist. Und man kann eigentlich für die meisten reichen Menschen sagen, dass sie durch Unternehmertum reich geworden sind. Wenn man mal die rausnimmt, die geerbt haben, aber wenn man mal auch die Liste der Reichsten einfach in den USA sich nimmt, ja, und die mal durchgeht. Jeff Bezos durch Amazon, ja, wie Nutzen gestiftet für andere, ja. Wir entscheiden, ob der reich wird oder nicht. Wer keinen Tesla kauft, macht den Elon Musk gar nicht reicher. Wer nicht bei Amazon kauft, macht auch den Jeff Bezos nicht reicher. Der Bill Gates ist reich geworden, weil ganz viele, ich auch, Microsoft benutzt haben. Und der Larry Page und Sergey Brin, die sind reich geworden, weil wir alle googeln. Ja? Und die reichsten Deutschen waren dann die Albrecht-Brüder. Die sind reich geworden, weil sie mit Aldi ein Konzept hatten, wo man gute Produkte günstiger als woanders einkaufen kann. Übrigens das gleiche Konzept, womit auch der Schwarz, der ist jetzt, glaube ich, der reichste Deutsche, ja, einfach, dass man günstig da einkaufen kann. Und das heißt, reich wird derjenige, der Nutzen stiftet für viele, und für umso mehr Menschen man Nutzen stiftet, ja, umso reicher wird man. So einfach ist es.
Und jetzt kurz Werbung. Kennen Sie das? Der Monatsabschluss steht an und statt strategisch zu arbeiten, verliert sich Ihr Team zwischen Rechnungen, Excel-Listen, Freigaben und Rückfragen. Genau hier setzt Sage Intacct an. Die cloudbasierte Finanzierungsmanagementlösung automatisiert zentrale Finanzprozesse und schafft Transparenz, Geschwindigkeit und Kontrolle in Echtzeit. Gerade im Rechnungseingang wird der Unterschied schnell sichtbar. Der Rechnungseingangsassistent liest eingehende Rechnungen automatisch aus, gleicht sie direkt mit Bestellungen ab, erstellt Buchungsentwürfe und lernt kontinuierlich aus Ihren Prozessen. Das Ergebnis: schnellere Abschlüsse, weniger manueller Aufwand, weniger Fehlerquellen und mehr Freiraum für Wachstumsstrategie und unternehmerischen Impact. Wenn Sie neugierig geworden sind, probieren Sie es einfach aus. Alle Infos unter sage.com/mum, also sage.com/mum. Und mehr dazu auch in den Shownotes. Was sagen Sie den Gruppen, die sagen, reich wird man, weil man Arme ausnutzt? Die gibt es ja, diese Gruppen.
Naja, also ich sag mal, es gibt ja dieses Gedicht auch, das ist für mich eigentlich, wo dieses Nullsummdenken am besten ausgedrückt wird. Ich sag's mal auf, von dem Bertolt Brecht. Das sind ja, was damit gemeint ist. Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ja, das ist ja das, was sie meinen, dieses Denken, der Reiche ist nur reich, weil er dem Armen was weggenommen hat, praktisch. Ja, und dazu sage ich, gebe ich nur mal ein paar Zahlen, die das widerlegen, ja, Fakten. Also im Jahr 2000 gab es 470 Milliardäre auf der Welt, 470. Heute gibt es 3.400, also ungefähr siebenmal so viel. Selbst wenn man das inflationsbereinigt jetzt sieht, also 1 Milliarde ist heute ja weniger als damals, ja, dann hat sich das Vermögen der Milliardäre sogar in der Zeit verzwölffacht, das Vermögen. Ja, die Zahl der Armen ist gleichzeitig von 30% auf 10% gesunken, laut offiziellen Weltbankzahlen. So, wenn jetzt das Nullsummdenken stimmen würde, dass die Reichen nur reich sind, weil sie es von den Armen weggenommen haben, das ist ja, da muss man kein Mathematikgenie sein, um zu erkennen, dass es denklogisch dann gar nicht möglich ist, weil dieser Spruch, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer, weil der halt nicht stimmt. Das Gegenteil ist richtig. Ja, Reiche werden reicher, aber es gibt auch weniger Arme gleichzeitig. Und das ist für mich die Widerlegung von dem Nullsummen. Glauben. Oder ich gebe noch ein praktisches Beispiel, Vietnam, wo ich auch einen Film drüber gemacht habe und ein Buch geschrieben, also wo ich mich sehr gut auskenne. Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt. Es gab nirgendwo so viele arme Menschen wie da. Durch Krieg mit den USA, Krieg mit Japan, Krieg mit China, Krieg mit Frankreich. Der Sozialismus hat dann das kaputt gemacht, was die Kriege nicht kaputt gemacht haben. Also das ärmste Land der Welt. Dann haben die marktwirtschaftliche Reformen eingeführt. Und die Zahl der Armen ist von 80% auf 3% gesunken in Vietnam. Gleichzeitig gibt es jetzt eine ganze Menge auch Millionäre in Vietnam. Es gibt sogar einige Milliardäre in Vietnam, was es früher nicht gab. Und ich habe keinen gefunden in Vietnam, der gesagt hat, komm, lass uns zurückgehen zur sozialistischen Zeit, wo wir alle gleich arm waren, sondern man gönnt es den Leuten. Da ist auch eine ganz andere Einstellung zum Reichtum. Also ich war eingeladen von der Foreign Trade University in Hanoi und das Thema von meinem Vortrag war, ein Workshop war das, wie man das Image von Reichen verbessern kann. Obwohl das schon sehr gut ist da. Also das ist ein völlig anderes Denken. Die eifern dem nach. Ja, und gucken, wie kann ich auch reich werden oder Unternehmer werden. Und bei uns ist so, dass man die Reichen verantwortlich dafür macht, dass den Armen schlecht geht. Und das wird halt einfach, ich habe in meinem Buch eine Menge Zahlen dazu, so wie ich die eben genannt habe, das wird einfach dadurch widerlegt. Ja.
Was ist an diesem Nullsummdenken wirklich gefährlich? Also jetzt könnte man ja sagen, gut, dann ist es jetzt so, dann sollen das einige denken, gut. Aber ist es gefährlich und wenn ja, warum?
Ja, ist hochgefährlich. Also das Nullsummdenken gibt es nicht nur bei Linken, das gibt es ja auch bei dem Trump zum Beispiel in der Handelspolitik, weil der hält ja Handel für ein Nullsummspiel und meint, wenn die USA ein Handelsdefizit haben, ja, dass dann andere, das würde bedeuten, dass andere Länder sie ausbeuten. Also früher waren es die Japaner, dann waren es die Chinesen und das sind die Deutschen. Und das wiederum führt zu seiner verrückten Zollpolitik, die natürlich ganz vielen schadet. Nicht nur den anderen Ländern, sondern den Amerikanern selbst. Jetzt haben die wieder eine hohe Inflation. Das liegt auch an dem Irankrieg, liegt aber natürlich auch an der verrückten Zollpolitik. Also die Zollpolitik, die schadet schon mal ganz vielen. Aber auch in Deutschland. Dieses Nullsummdenken, wenn man jeden Tag eine Rede hört von Bärbel Baas oder von dem Herrn Türmer oder ja, früher war es die Frau Eske oder der Herr Kühnert, die immer sagen, wir müssen umverteilen. Wenn mein ganzes Denken nur noch dahin geht, wie man umverteilen oder anderen was wegnehmen kann, ist einfach eine destruktive Art, die schadet der Gesellschaft. Und ich sage mal, dass es dem Einzelnen schadet. Ich gebe mal ein Beispiel, weil es auch was mit Neid natürlich zu tun hat. Ja? Jetzt nehmen wir mal so Nullsummengläubigen Neider. Der hört was über Jeff Bezos, ja. Und dann verabredet er sich mit ein paar Kumpels und sagt, lass uns mal was basteln. Und dann treffen die sich und basteln eine Guillotine. Das ist jetzt nicht erfunden, sondern passiert. Kann man auch googeln, basteln eine Guillotine und ziehen dann zum Haus von Jeff Bezos und stellen vor dessen Haus die Guillotine auf, um zu zeigen, was sie gern mit dem machen würden, nämlich einen Kopf kürzer. So, das ist der eine, wo ich sage, wie kommt er jetzt weiter im Leben dadurch? Und ein anderer, der sagt, ich kaufe mir mal so eine Biografie über den Jeff Bezos, vielleicht werde ich nicht so reich wie er, wahrscheinlich sogar nicht, aber vielleicht sind ein paar Ideen drin, die kann ich mir abschauen für meine eigene Firma und bin erfolgreicher. So, das heißt, dieser Nullsummengläubige, der jetzt gegen die Reichen kämpft, der ist ja rein destruktiv tätig. Und der andere, der sagt, wie kann ich was lernen davon, der ist konstruktiv tätig. Und deswegen sage ich, schadet der Nullsummenglauben erstens der ganzen Gesellschaft und er schadet auch noch dem Nullsummengläubigen selbst, weil er auch viel mit Neid verbunden ist. Also ich habe das empirisch nachgewiesen in dem Buch. Wir haben eine Studie gemacht in 13 Ländern, eine Befragung, wo wir den Sozialneid festgestellt haben. Also wie groß ist der Sozialneid in den Ländern? Und die Deutschen waren nicht Meister, wir waren nur Vizemeister. Die Franzosen haben es noch getoppt. Ja. Im Gegenpol waren die Polen und die Japaner, die Vietnamesen, wo also der Neid viel geringer ausgeprägt ist. Und dann haben wir untersucht, ob die Neider oder die, die nicht so neidisch sind, wer mehr zum Nullsummenglauben neigt. Und in allen 13 Ländern war es so, dass die Neider mehr zum Nullsummenglauben neigen wie die Nichtneider. Ja, also das heißt, Neid und Nullsummenglauben hängen ganz eng zusammen.
Warum ist das in Deutschland und in Frankreich so ausgeprägt? Was glauben Sie?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann sehen, dass es so ist, ja, aber warum es so ist, das kann ich nicht beantworten. Ja, es ist auch schon traditionell ja so, dass in Deutschland ein Land ist mit einem, sagen wir, mit einem sehr, und auch Frankreich mit sehr etatistischem Denken, auch mit egalitärem Denken. Ja. Deswegen ist ja auch vielleicht kein Wunder, dass Karl Marx ein Deutscher ist und Bismarck mit dem Wohlfahrtsstaat war auch ein Deutscher und der Hitler mit seinem Nationalsozialismus war auch ein Deutscher. Wer nicht so richtig reinpasst, ist der Ludwig Erhard. Das war vielleicht aber auch nur ein positiver Betriebsunfall in unserer Geschichte. Ein Glücksfall, der ja auch nur knapp praktisch vor der Adenauer damals gewonnen hat. Ja. Damals haben ja auch sozialistische Gedanken eigentlich dominiert nach dem Krieg. Und der Erhard, der war ein guter Marketingmensch, weil er hat es soziale Marktwirtschaft genannt, damit die Leute nicht so verschreckt werden und hat die dafür gewonnen und dann durch die Leistung überzeugt. Aber irgendwo haben wir doch eine Geschichte, wo viele auch Etatismus und Egalitarismus eine Rolle spielen. Und das ist in Frankreich auch der Fall. Aber eine abschließende Antwort, warum das so ist, kann ich nicht geben, aber zumindest ist eins klar, wenn man sich ein Land anguckt wie Polen oder Vietnam, da ist eine ganz andere Dynamik, weil die Leute natürlich auch selbst danach streben, wie kann ich Unternehmer werden, da sind reiche Vorbilder. Ja? Und bei uns ist es eher so, dass es so Schreckbilder sind und Leute, an denen man sich immer propagandamäßig abarbeitet. Und das ist klar, dass doch eine Gesellschaft viel dynamischer ist, wo die Leute alle irgendwo, nicht alle, aber viele halt zupacken und aufstreben und sagen, Mensch, wie kann ich auch erfolgreich werden, statt zu sagen, wie kann ich dem Erfolgreichen was wegnehmen. Und das ist ja praktisch, was den Neider auszeichnet. Der will gar nicht seine eigene Situation primär verbessern. Der ist schon dann glücklich, wenn die Situation von dem, den er beneidet, wenn er den runterzieht. Also der braucht nicht unbedingt ein neues Auto. Aber wenn das der Nachbar am Auto ein paar schöne Kratzer sind, das erhöht schon allein, nur diese Kratzer erhöhen schon seine Lebensfreude.
Ist es denn die Aufgabe vom Staat, umzuverteilen? Also bis natürlich irgendwo ja, aber anders präziser formuliert die Frage, bis zu welchem Grad ist das aus Ihrer Sicht noch gesund? Also wir haben ja jetzt eine Erbschaftssteuergesetzdiskussion, da haben wir gerade 20, 30 Seiten im aktuellen Juliheft zugemacht.
Also
Das wird ja auch sehr
fangen
hitzig
wir bei der
geführt.
Erbschaftssteuer an, weil das ist ein interessantes Thema, gerade wenn Sie ein Heft dazu gemacht haben. Ja. Ich habe nämlich jetzt mal einen neuen Film über Schweden gedreht. Ja. Und in Schweden hatten die ja auch in 70er Jahren, das war ja fast sozialistisch, ganz hohe Steuern, auch Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Vermögenssteuer. Dann haben die das ja alles abgeschafft in Schweden. Übrigens mit den Stimmen der Kommunisten. Die Kommunisten haben mitgestimmt bei der Abschaffung der Erbschaftssteuer in Schweden. Ja. Ergebnis, es gibt heute so viele Milliardäre in Schweden wie nicht mal in den USA, natürlich nicht in absoluten Zahlen, sondern bezogen auf die Bevölkerung, ja, weil viele, die damals abgehauen sind, wie zum Beispiel der Kamprad von IKEA, sind wiedergekommen, andere sind da geblieben. Das war fürs ganze Land gut. Ja. Das heißt, die haben gelernt, und ich war gerade, wie gesagt, in Schweden, habe mit vielen Leuten gesprochen. Die haben gesagt, damals, da war auch so ein Unternehmer, der war verdächtig schon als Person, der hatte also ein Auto, wie kommt der dazu? Und heute sagen die, sind für die jungen Leute Unternehmervorbilder. Zum Staat habe ich meine eigene Meinung, was die Aufgabe vom Staat ist. Die Hauptaufgabe vom Staat ist, für die innere und die äußere Sicherheit zu sorgen. Das sind für mich die beiden zentralen Punkte. Und da versagt unser Staat ja. Wenn man mal sieht, die Merkel und die von der Leyen haben praktisch die Bundeswehr zum Schrotthaufen gemacht, ja, wo wir jetzt künstlich irgendwo sehen müssen, wie kann man überhaupt eine Armee wieder bilden, die unser Land verteidigen könnte, was heute gar nicht der Fall wäre. Ja. Und die innere Sicherheit, wie die Polizei ausgerüstet Verdienstes und so, brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, ist auch ein Skandal. Das heißt, da, wo der Staat die Kernaufgaben hat, ist er zu schwach und versagt er. Und da, wo er sich eigentlich lieber raushalten sollte, zum Beispiel die Meinungen von Menschen vorzuschreiben, zu kontrollieren durch neue Paragraphen, Politikerbeleidigung oder was weiß ich, ja, oder in der Wirtschaft. Das ist ja so, wir haben ja über 500, ich glaube, das war das Institut für das IB, glaube ich, die versucht haben, mal alle Sozialleistungen zusammenzurechnen. Und die sind dann bei 500 stehen geblieben und haben trotz KI zur Hilfenahme das nicht mehr feststellen können, für wen das ist und welche das überhaupt sind, ja, weil wir tausende Paragraphen haben, wo auch überhaupt keiner mehr durchblickt. Und da geht es ja jetzt nicht darum, ich habe nichts dagegen, wenn Leute, die wirklich aus unverschuldeter Schicksalsschlägen, schwere Krankheit, in die Armut rutschen, da zu sagen, komm, da ist der Staat auch hilfreich. Dann könnte man sogar mehr geben noch, meine Meinung. Aber das ist ja nur eine ganz kleine Minderheit. Ja, die meisten, die da von der Umverteilung profitieren, die gehören ja gar nicht dazu. Und nehmen Sie mal zum Beispiel die Jobcenter, ja? Wissen Sie, wie viel Prozent von allen Jobs überhaupt in Deutschland, die vermittelt werden, durch Jobcenter vermittelt werden? Was würden Sie schätzen so?
Also von denen, die neu eingestellt werden,
Ja.
für länger als 3 Monate, sagen wir mal, das ist ja auch noch wichtig. Wie lange hält das immer? Ich fürchte, sagen wir mal so 10 bis 20%.
4,8, ja. So, das
Puff,
heißt,
okay.
wir haben einen riesigen, aufgeblähten Milliardenapparat, ja, wo Leute arbeiten. Ich kenne es ganz gut, weil einer meiner besten Freunde arbeitet bei einem Jobcenter. Er hat mir gesagt, in 1,5 Jahren hat er drei getroffen, die wirklich gekommen sind, um einen Job zu finden. Ja, die gibt es gar nicht. Weil wenn ich einen Job finden will, da gehe ich nicht zum Arbeitsamt normalerweise. Da kann ich im Internet googeln, auf StepStone oder was weiß ich. Da gehe ich, um die Kohle abzuholen. Und die meisten, die da arbeiten, die überwiegende Mehrheit arbeitet, um sich selbst zu verwalten in diesen Jobcentern. Ja. Und das ist absurd, alles, was wir haben. Ja. Auch diese mit der Rentenversicherung habe ich gerade gelesen, wie viele hunderte Vorstände, was weiß ich, da alles gibt. Ja. Also das ist eine unglaublich, diese Bürokratie, die wir haben. Und da fließt es halt alles rein. Und bei der Umverteilung ist so, dass es halt, sagen wir, ich tue es auch nicht mal den Menschen unbedingt anlasten. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einer sagt, ich mache irgendwo formellen Minijob und macht dann den Großteil vom Geld schwarz. Der eine schneidet Haare, der andere malert, der andere verkauft ein bisschen Haschisch nebenbei oder was weiß ich, ja, irgendwo, ja, und hat dann da mit, sagen wir mal, 10, 15 Stunden Arbeit mehr in der Tasche als der 40 Stunden hart mal locht. Da kann ich dem Menschen nicht mal einen Vorwurf machen, weil er handelt eigentlich nach dem ökonomischen Prinzip, ja, nämlich mit dem minimalen Aufwand den maximalen Effekt zu erzielen. Aber ein Staat, der das natürlich ermöglicht, der diese Anreize setzt dafür, ja, das ist natürlich völlig krank. Oder ich denke es auch niemand, der aus anderen Ländern kommt, wo schlimme Armut herrscht und er sagt, ich komme jetzt in ein Land, da muss ich im Prinzip auch nichts tun, gehe zum Amt, kriege mein Bürgergeld. Ja, und das ist ja so. Ich meine, von den Bürgergeldempfängern sind die Hälfte Ausländer und von denen, die keine Ausländer sind, hat nochmal ein großer Teil Migrationshintergrund. Ich glaube, insgesamt 2 Drittel haben Migrationshintergrund oder sind Ausländer. Ich verdenke es den Leuten nicht mehr. Ja? Ich würde es auch so machen, vielleicht, wenn es ein Land gäbe, wo ich 10-mal so viel kriege wie hier, ohne Arbeiten. Ja? Das ist schon eine Versuchung, dahin zu gehen. Man kann es den Menschen nicht verübeln. Aber eine Politik, die erstens solche Anreize setzt und zweitens noch dann bestreitet und sagt, dass es das gar nicht gibt, das sei nur Ausnahmefällen, das sei nur 1 Promille Totalverweigerer, auf die das zutrifft und alle anderen würden händeringend unbedingt nach Arbeit suchen und keine finden. Das ist einfach völlig an der Realität vorbei.
Und dieses Nullsummendenken birgt in meinen Augen noch eine andere Gefahr. Da sind wir jetzt nicht bei den Erben, sondern bei den Nachfolgen. Also ich habe wirklich mit sehr, sehr vielen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern gesprochen und gefragt, fühlst du dich eigentlich hier in Deutschland als Geschäftsführerin, die Steuern zahlt und so weiter, macht und tut, jenseits deiner eigenen Firma, das ist eine wichtige Einschränkung, oder Region, wertgeschätzt? Also hast du eigentlich das Gefühl, dass die Leute sagen, da ist eine Geschäftsführerin
Ja.
und da bringe ich schon mal so einen Grundrespekt entgegen, weil die er hält ja Arbeitsplätze und reißt sich den Hintern auf und macht keinen Urlaub und weiß ja immer was. Und die sagen alle nö.
Da haben Sie das entscheidende Problem angesprochen. Das ist übrigens noch viel wichtiger als jetzt nur die Steuern. Ja? Das begreife ich nicht. Der Enzensberger hat es damals über Schweden gesagt. Der hat gesagt, wenn es nur die Steuern wären, ja, die zahlt man doch irgendwie. Aber wenn man das Gefühl hat, man ist unerwünscht, die Leute schauen auf einen herab, man kriegt keinen Respekt mehr, ja,
Wann
das
ist
ist
im
das.
Tatort immer der Mörder?
Richtig. Das ist ja auch untersucht, habe ich auch in meinem Buch drin, also dass im Tatort die Hauptgruppe der Mörder sind Manager, Selbstständige und Unternehmer, ja, und dann noch Polizisten, ja. So, deswegen sage ich schon, ja, wenn du nachts auf der Straße gehst und drehst dich um und da ist so eine Gruppe von Anzugträgern, Geschäftsleuten, oh, Vorsicht, ja, das weiß ich aus dem Tatort, jetzt muss ich dringend aufpassen, das sind jetzt bestimmt die gefährlichen, also völlig absurd, ja, aber so ist es. Und das ist der wichtigste Punkt eigentlich, den Sie nennen, das Psychologische, ja. Mir hat mal einer gesagt, weil ich habe das erste Buch geschrieben zum Thema Vorurteile und Stereotype über Reiche. Ja, das ist schon vor einigen Jahren, das sind viele Sprachen übersetzt, es gab kein Buch darüber. Sagte, ja, das ist ja Jammern auf dem hohen Niveau. Das heißt, klar, ist besser reich als arm zu sein, aber was würdest du dir denken? Ich mache jetzt mal eine Analogie, wenn du schwarz wärst und jeden Abend im Fernsehen wird irgendeiner kommen und sagen, was Schwarze für schreckliche Menschen sind und ja, da würdest du dich auch zu Recht schlecht fühlen. Ja? Und so ist aber, geht es auch dem Reichen, der sich abends vor dem Fernsehen sitzt und jede Politikerrede irgendwo, die mit den breiten Schultern und die sollten auch mal endlich ihren Beitrag leisten, was ja impliziert, dass es heute nicht der Fall war, obwohl wir beide ja wissen, dass die 1% am besten verdienten 23% der Einkommensteuer zahlen, ja. Aber das wird immer so getan, ach, das sind alles Steuerhinterzieher, die Schlupflöcher nutzen und so weiter, ja. Und das ist einfach diese Grundhaltung, dass man den Leuten den Respekt, der ihnen gebührt, entgegenbringt oder auch eine Bewunderung, eine Anerkennung, gibt schon auch, ja. Natürlich sind ja nicht alle jetzt Neider, ja, die gibt schon auch, ja. Aber es ist halt zu verbreitet. Und der Grund ist eigentlich der, meiner Meinung nach, weil Neid galt ja früher mal oder ist ja nach der Religion eine der 7 Todsünden, ja. Und das Neid gibt schon immer, das weiß man auch. Ich habe mich 10 Jahre lang mit Neidforschung beschäftigt, ja. Also man weiß, dass es Neid immer schon gab. Aber man hat früher versucht, durch die Religion den Neid etwas einzudämmen praktisch, ja. Und dann kamen die Sozialisten, die haben entdeckt, dass man den Neid, wenn man ihn zusätzlich anfacht und vergrößert, dass man damit Stimmen gewinnen kann. Nur eins muss man da beachten, man darf den Neid nicht mehr Neid nennen. Deswegen haben die diese Flasche genommen, wo das giftige Etikett Neid drauf war und haben einfach umgelabelt soziale Gerechtigkeit. So, das heißt, die haben praktisch aus dem Todsünde eine Tugend gemacht, indem sie das Label umgeändert haben, haben den Neid soziale Gerechtigkeit. Und ja, wer will nicht für soziale Gerechtigkeit sein? Deswegen, die Leute geben natürlich nicht zu, dass Neid des Motivs, weil wenn ich zugeben würde, würde ich mich selbst disqualifizieren. Wenn jetzt Bärbel Baas vor jeder ihrer Neidreden sagen würde, übrigens, ich bin schrecklich neidisch auf die Reichen und deswegen folgendes, ja. Nee, die sagen, ich bin halt nur für Gerechtigkeit und da kann ja keiner gegen sein. Deswegen geht es in meinem Buch auch, ich habe ein ganzes Kapitel, wo es nur um Neid geht und den Zusammenhang von Neid und Nullsummenglauben und der ist halt ganz eng, weil wenn ich glaube, dass der Reiche nur reich geworden ist, weil er dem Armen was weggenommen hat, dann ist natürlich der Neid und der Reichenhass ganz nah dran, ja. Und ich behaupte, dass Reiche die nicht die einzige, aber eine von wenigen Minderheiten in unserer Gesellschaft ist, gegen die du hetzen darfst, wie du willst, ohne dass du irgendwo sanktioniert wirst. Und das ist nicht nur eine These, die habe ich bewiesen. Ich habe mit Allensbach eine Umfrage gemacht. Da haben wir die Leute gefragt, bei welchen Gruppen muss man vorsichtig sein, wenn man da was Kritisches sagt über die Gruppe. Und dann haben wir aufgezählt, zum Beispiel Ausländer oder Homosexuelle, ja, und verschiedene Gruppen aufgezählt. Und ja, Juden, verschiedene Gruppen aufgezählt, ja. So, und die einzigen Gruppen, wo die Leute nicht das Gefühl hatten, dass man sich da leicht den Mund verbrennt, das waren Reiche und Christen. Christen übrigens auch. Das waren die beiden Gruppen, wo die Leute das Gefühl haben, also da kann ich so. Und das ist ja auch so, wenn einer hetzt gegen Reiche, ja, und ich meine, das mit der Guillotine, was ich vorhin gesagt habe, das gibt es auch hier in Berlin. Da gab es Demonstrationen im Grunewald, hier im Villenviertel. Die haben Banner dabei gehabt, Kill your landlord. Ja, also das heißt, töte deinen Vermieter. Regt sich keiner drüber auf. Stell dir mal vor, da würde stehen, töte Türken oder irgend sowas. Da würden sich zu Recht alle aufregen drüber. Aber Kill Your Landlord, haha, lustig, ja. Oder Eat the Rich oder Kill the Rich. Googeln Sie mal im Internet, gibt es T-Shirts, auch immer Guillotine, Eat the Rich oder Kill the Rich. Gibt es sogar Ohrringe, können Sie mal googeln, ja. Ohrringe mit der Guillotine. So, für Linke tragen das gern. Immer, und das ist auch, sind auch an sich sadistische Mordfantasien, die die Leute da haben. Aber außer mir, habe ich das Gefühl, regt sich keiner drüber auf. Ja? Und ich reg mich drüber auf, weil ich weiß, aus Worten können Taten werden. Ja? Ich meine, als Historiker weiß man, wie viele Reiche sind umgebracht worden in der Russischen Revolution, in der Chinesischen Revolution, von den Roten Khmer. In Deutschland ist ja auch noch nicht so lange her, dass wir eine RAF hatten, die einen Arbeitgeberpräsident oder einen Dresdner Bankchef und so weiter erschossen haben, nur weil sie reich sind. Also das heißt, aus Worten werden Taten, und was bei uns, wo man sensibel ist, oft sogar hypersensibel, wenn es um andere Minderheiten geht, ja, da langt es ja manchmal, wenn du einen Auszug aus der Kriminalstatistik postest, ja, um schon als rassistisch beschimpft zu werden. Habe ich manchmal gemacht, unkommentierten Auszug aus der Kriminalstatistik, wo dann, was dann aufgezählt war nach Herkunftsländern, ja, und dann stand drunter, das ist rassistische Hetze. Aber ich habe es gar nicht kommentiert. Ich habe nur die reine Statistik. Die war schon Hetze. Also da ist man nicht nur sensibel, sondern hypersensibel. Aber wenn es um Reiche geht, ja, dann kannst du alle Hassreden loslassen. Jetzt gerade beim linken Parteitag hält eine Rede und sagt, wir müssen den Reichen den Garaus machen. Ja, was auf Deutsch auch heißt. War ja auch damals die Strategiekonferenz vor der Linken, wo dann einer gemeint hat, ja, wenn wir die Reichen dann erschossen haben, das sollte dann haha lustig gemeint sein. Ja, wo dann noch, wer war es, der Bartsch von Linken gesagt hat, nee, erschießen müssen wir es ja nicht, wir können sie ja nützliche Arbeit zuführen. Also gemeint, Arbeitslager. Das finden die alles lustig. Ich finde es nicht lustig, weil das ist letztlich auch, um in der linken Sprache zu bleiben, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Nur, dass man halt, ja, ich hatte mal mit so einer linken Politikerin die Diskussion, und die hat gesagt, ach, sind wir jetzt doch Quatsch, Reiche als Minderheit. Was erzählen Sie denn da? Sage ich, also, warum nicht? Quantitativ sind es doch eine Minderheit. Sagt sie, ja, das können Sie doch nicht vergleichen mit anderen, ja? Weil sie können es doch sofort ändern. Sie müssen ja nur ihr Geld weggeben und dann sind sie ja nicht mehr reich. Aber ich so, wissen, das ist genauso frech, wie wenn sie einem Juden sagen, beschwer dich nicht über Antisemitismus, kannst du ja zum Christentum konvertieren und dann hast du das Problem nicht mehr. Ich meine, ich will doch so akzeptiert werden, wie ich bin und nicht erst, wenn ich ein anderer bin, als der ich bin. Ja, also eine richtig freche Antwort fand ich das. Ja.
Absolut. Aber das ist Gerechtigkeitsding. Das
Ja.
würde ich gerne mal mit dem Soziologen, der sie ja auch sind, tiefer legen. Also, wir benutzen dieses Wort permanent. Ich spreche mit Family Office-Leuten und so weiter, die sagen, ich habe noch nie so viele gesehen, die ihren 55. Lebensjahr kaum erwarten konnten, um endlich die Bude zu verkaufen, weil sie fühlen sich nicht mehr gerecht behandelt als Geschäftsführer, als Inhaber. Wir haben ein Wort, das als Totschlagargument für alles gilt, haben Sie ja gerade ausgeführt. Gerechtigkeit, weil das total nicht, also in keinster Weise definiert ist. Und ich sehe auch keine Debatte, wo man mal sich ernsthaft überlegt, wie definieren wir das im KI-Zeitalter, in dieser heutigen Welt hier in Deutschland eigentlich, was gerecht ist und was nicht gerecht ist, oder?
Ja, meistens wird halt einfach Gerechtigkeit mit Gleichheit gleichgesetzt. Ja, das, obwohl es zwei völlig verschiedene Dinge sind, das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Im Gegenteil, Gleichmacherei ist meistens sehr, sehr ungerecht. Ja,
Als Leistung unterminiert.
aber wenn man es mal genauer untersucht, ja, was eigentlich mit gemeint ist mit Gerechtigkeit, dann ist gemeint Ungleichheit. Ja, und ich habe überhaupt kein Problem mit Ungleichheit. Null Problem mit Ungleichheit, ja, sondern mir geht es um Armut. Ja, und das sind zwei völlig verschiedene Fragen, wie man Armut beseitigt oder Ungleichheit. Zum Beispiel der Piketty, der sagt ja, dass es eigentlich im 20. Jahrhundert immer gleicher geworden ist. Und dann fing eine schlimme Zeit an, aus seiner Sicht, die fing so in den 1990er Jahren an, wo es immer ungleicher geworden ist. Zufällig war das die Zeit, wo so viel Armut in der Welt zurückgegangen ist wie noch nie zuvor in der Geschichte. Ja? Wo also so drastisch die Armut, so, und da sage ich, wenn das die schlimmste Zeit ist, wo die Armut so stark zurückgeht wie niemals in der Geschichte, nur weil die Ungleichheit steigt. Ich meine, ich war auch in China öfters, ja, da waren ja noch 1981, haben 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. Ja? Heute ist weniger als 1%. Ja? Da, die waren gleicher damals. Da gab es auch keine Milliardäre oder so, ja. Aber ich habe jetzt keinen gefunden, der hat gesagt, lass uns zurück zu Mao-Zeiten gehen, weil da waren wir alle gleicher. Also das heißt, dieses Schimpf über die Ungleichheit. Ich sage, beschäftigt euch mit Armut. Wie können wir Armut beseitigen? Das ist ein Thema, ja. Aber nicht, wie können wir Ungleichheit beseitigen?
Der Mindestlohn führt ja auch zu gewissen, also das, wie gesagt, wir haben einfach sehr spannende Unwuchten sozusagen in der Diskussion. Okay, also wir merken uns, das Nullsummendenken ist gefährlich, das ist nicht ein theoretisches Ding, sondern das führt auch zu anderer Politik. Und Ihr Buch trägt dazu bei, glaube ich, zu sehr viel Aufklärung trägt es auf jeden Fall bei.
Weil ich noch ergänze, auch für den Einzelnen, jetzt sagen wir zum Beispiel, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe mal mit einem Linken diskutiert, der hat gesagt, er ist gegen Aktien, ja. Und da frage ich, warum bist du gegen Aktien, ja? Und er sagt dann, ja, wenn ich da was gewinne, das ist ja immer, das heißt ja, dass der andere dann verliert gleichzeitig beim Verkauf. Das heißt, das verstehe ich jetzt nicht richtig. Wenn die Aktie steigt oder so, wer verliert denn da? Ich meine, du bist Anteilseigner an der Firma, sage ich ihm, wenn du Aktionär bist, ja. Da sagt er, aber da verlieren ja auch wieder welche, die Arbeiter, die dann da ausgebeutet werden in der Firma. Da wird er ja praktisch zum Kapitalist, ja. Also das heißt, der war jetzt gegen Aktien, ja, weil er Nullsummenglauben hatte, weil er glaubt, wenn er eine Aktie mit Gewinn verkauft, dass der andere dann einen Verlust erleidet in dem Moment, ja. Und weil er glaubt, wenn er Anteilseigner am Unternehmen ist, dass er sich an der Ausbeutung von anderen beteiligt. Also da sieht man, dass es tatsächlich so bis zur Selbstschädigung führt, solche falschen Glaubenssätze. Und man sieht es ja auch beim Trump, vielleicht das noch ergänzend zu Ende sagen. Es gibt ja Nullsummensituationen tatsächlich. Bei jedes Tennisspieler, da ist eine Nullsummensituation. Wenn ich gewinnen will, muss der andere verlieren, ja. Aber es gibt halt auch Nicht-Nullsummensituationen, ja. Zum Beispiel Handel. Wenn zwei freiwillige Transaktionen eingehen, dann ist es eine Win-Win-Situation. Und das Problem bei dem, was ich Zero-Sum-Mindset nenne, ist, dass die Leute Situationen, die objektiv eigentlich Win-Win-Situationen sein könnten, zum Beispiel Handel, fälschlich für Nullsummensituationen handeln. Und der typische Beispiel für Nullsummdenker ist der Trump. Ja. Der war ja erfolgreich, zum Beispiel als Präsidentschaftskandidat, auch bei anderen Sachen, weil das war Nullsummsituation. Aber bei allem, deswegen sagt Dealmaker das völlig falscheste Wort, weil das genau das, was der nicht kann, was man jetzt wieder im Iran-Konflikt auch sieht. Das ist das Gegenteil vom Dealmaker oder diese Handelssachen. Das sind, wenn dann Deals, wo beide bei verlieren am Schluss, ja, weil er halt der Prototyp des Nullsummengläubigen ist, ja, der dann erfolgreich ist, wenn es Nullsummensituation ist, ja, aber der deswegen auch alle Situationen als Konfrontativ- und Kampfsituation sieht, weil das gehört dazu. Wenn ich nullsummengläubig bin, dann halte ich alle Beziehungen. Deswegen kriegt er auch mit jedem Stress praktisch, selbst mit dem Meloni jetzt und mit Netanyahu. Es gibt niemanden, mit dem der keinen Stress, weil der alles als Kampfsituation sieht und nicht, wie kann man jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt eine typische Win-Win-Situation. Ja, so, ich kann über mein Buch sprechen und hoffe, dass ich mein Buch damit promote. Sie hoffen,
Und ich
interessant.
lerne was.
Was?
Und ich lerne was.
Ja, Sie im besten Fall lernen was von mir, die Leute, die das lesen nachher oder ja, die auch, also haben wir eigentlich drei, die gewinnen. Da gibt es jetzt keinen Gewinner oder Verlierer dabei. Und zum Glück sind ganz viele Situationen im Leben in dieser Art. Wenn ich aber diese Nullsummenbrille aufhab, für mich ist es wie eine Brille, ja. Ein Glaubenssatz ist ja eine Brille, ja, durch die du die Welt siehst. Und es gibt jetzt Glaubenssätze, Brillen, die Sie eine Brille haben, die Sie eine erleichtert, dass sie besser die Wirklichkeit sehen können. Aber diese Zero-Sum-Mindset-Brille, das ist, als ob sie ihre Brille irgendwo schwarz anmalen, ja, dass sie schlechter sehen praktisch, ja, dass sie die Realität nicht mehr richtig wahrnehmen. Und deswegen sage ich, du musst halt unterscheiden immer, bist du in der Nullsummensituation oder bist du in der Nicht-Nullsummensituation? Und darum geht es ja eigentlich in meinem Buch, ja.
Herr Zittelmann, vielen, vielen Dank und ja, viel Glück beim Buchverkaufen.
Ja, ich hoffe, morgen werden wir es wissen. Ich habe begründete Hoffnung, aber es ist jetzt morgen, dass es auf Anhieb auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt. Morgen wird man es wissen, weil die erste Auflage ist schon ausverkauft. Also der Verlag muss nachdrucken, deswegen ist es nicht überall lieferbar. Ich weiß auch gar nicht, wie viele die gedruckt haben, aber es war gar nicht schlecht, weil Der Steve Forbes hat jetzt noch ein Vorwort geschrieben, ja, was in der ersten Auflage nicht drin war. Das hat er eigentlich für die englische Ausgabe geschrieben. Da habe ich jetzt gesagt, das übersetze ich schnell, sodass die nächste Auflage jetzt noch mit dem Vorwort von Steve Forbes versehen kommt dann. Ja.
Okay, alles gut.
Also
Ich danke Ihnen.
morgen weiß man, ob es gelungen ist, ob es auf der Spiegel-Bestsellerliste steht, das Buch. Ja.
Okay, ich brauche trotzdem noch mal eine Verabschiedung. Vielen Dank Ihnen.
Tschüss, ja, tschüss, ja, schönen Tag noch, tschüss.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.